Was war heute schon schön an deinem Tag, lieber Rashid?
Ich bin ganz gut aufgestanden, ich war voll motiviert beim Sport, hab da alles gegeben und so beginnt mein Tag immer wunderschön.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Caro Matzko im Gespräch mit
Rashid Hamid, ein Herz und eine Pflege.
So lautet der Titel des Buches, das Anfang des Jahres rausgekommen ist. Ein sehr rührender, lebenskluger Text, in dem Rashid eine Lanze bricht für den Traumjob, für seinen Traumjob, ohne was schön zu reden. Aber viele denken ja immer noch, wenn sie sagen, also ich arbeite im Pflegedienst, dass du, wir duzen uns, haben wir beschlossen, weil ich kenne dich vom Instagram und das ist jetzt total Banane, weil ich habe das Gefühl, ich kenne dich, was natürlich Bullshit ist. Aber weil ich dich dauernd verfolge mit deinen Videos, denke ich, dass du immer bei mir sitzt und mir Sushi mitbringst. Ja, also du hast in deinem Buch geschrieben, wenn du sagst, ich arbeite im Pflegedienst, dann denken viele, du wärst am Arsch, so hast du es geschrieben. Aber so am Arsch scheinst du ja gar nicht zu sein, oder?
Überhaupt nicht. Der Beruf, der erfüllt mich total. Ich habe Spaß mit meinen Patienten. Ich gehe völlig auf, meine Patienten blühen auf und ich bin mit denen so wie mit meinen Freunden. Nur am Lachen und Spaß haben.
Mhm. Du bist zugeschaltet aus Hamburg, da ist auch dein Pflegedienst. Also alle, die sich jetzt hier vielleicht in Bayern Hoffnung machen, dass man den Rashid bei sich vorbeikommen lassen könnte, weit gefehlt. Rashid gibt es leider nur einmal und in Hamburg. Aber du nennst es den Pflegedienst deinen Traumjob. Was macht denn diesen Job für dich zu deinem Traumjob, Rashid?
Der Job, der hat mich komplett um 180 Grad gedreht. Ich war vor dem Beruf in mich gekehrt. Ich war schüchtern, nicht offen. Als ich ein Praktikum gemacht habe in der Pflege, habe ich dann gemerkt, dass die Kommunikation mit den älteren Menschen mir wirklich besonders Freude gemacht hat. Und die haben mich sozusagen ins Gespräch gerufen und haben animiert, dass ich die Fragen beantworten musste. Und so bin ich dann mit der Zeit auch ziemlich offen geworden.
Mhm. Aber man hat da ja sofort, wenn es um Pflegedienst geht, also ich habe sofort, ich konfrontiere dich mal mit meinen Vorurteilen, ja? Mhm. Ich habe sofort diese Damen im Blick, die, also ich radel öfters in dem Pflegedienst, da wo ich wohne, vorbei. Und da stehen immer welche und die sehen wahnsinnig erschöpft aus, die Ladies, die da stehen, die rauchen dann. Oder neulich habe ich fast einen Unfall gebaut und sie hat mir einen Stinkefinger gezeigt, weil sie irgendwo dringend wohin mussten. Ich habe ihr, glaube ich, aus Versehen irgendwie die Vorfahrt genommen. Und dann denke ich immer, es tut mir so leid, dass ihr so scheiße drauf seid und ihr seid nämlich auch noch wahnsinnig schlecht bezahlt. Das sind alles meine Vorurteile. Ich habe es jetzt mal ungefiltert dir vor die Füße gelegt. So, jetzt kannst du was dazu sagen.
Na, es gibt natürlich überarbeitete Mitarbeiter, aber das ist in jedem Beruf genauso. Ich habe ja viele Freunde und Leute in meiner Familie, mit denen ich natürlich auch mich austausche und die mir dann sagen, hey du, es ist wirklich komisch, dass in den Medien ständig nur das Negative von der Pflege da rumposaunt wird, wie beispielsweise Fachkräftemangel, schwierige Arbeitsbedingungen, aber das ist in jedem Beruf dasselbe. Es gibt Leute, die arbeiten da im Supermarkt, die haben auch ein Dreischichtsystem und müssen auch an Wochenenden arbeiten und ich denke mir immer, wieso ist immer die Pflege mit den negativen Dingen immer im Vordergrund.
Mhm. Es gibt ja ganz viele Dinge. Ich meine, ich spreche jetzt mal für die Medien, weil ich bin ja heute irgendwie die Medien, ja. Zumindest auf Bayern 2. Wir berichten natürlich darüber in der Hoffnung, dass sich an den Missständen etwas verbessert und dass wir eben, dass die im Pflegedienst Tätigen irgendwie, dass wir ihr Sprachrohr sind und dass wir ihnen Gehör verschaffen mit ihren Nöten.
Das ist richtig. Ich habe ja jetzt mittlerweile, bin ich jetzt gute 2 Jahre in Social Media aktiv. Mhm. Ich habe mir sozusagen als Aufgabe genommen, die schönen Dinge der Pflege hervorzuleben mit meinen Videos, mit meinen Klienten. Das sind jetzt mittlerweile 5, 6 Leute, mit denen ich da Videos drehe. Mhm. Und ich kriege wirklich tolles Feedback von Leuten, die aus der Pflege sind. Tatsächlich auch Leute, die die Pflege dann auch verlassen hatten und mir dann schreiben, hey, deine Videos sind super, das spiegelt das wieder, was ich wirklich erlebt habe in meinem Beruf, bevor ich den Beruf verlassen habe und die mir dann sagen, du, ich möchte wieder in die Pflege. Kleine Kinder schreiben, hey, das ist so super, das macht so Spaß. Oder Schüler, die mir dann schreiben, hey, ich wusste wirklich nicht, jetzt kurz vor meinem Abschluss, was ich überhaupt machen möchte. Durch deine Videos hast du mir so einen Eindruck verschafft, dass ich wirklich ein Praktikum gestartet habe in der Pflege oder sogar eine Ausbildung.
Das heißt, man müsste dir eigentlich ein Verdienstkreuz anheften, damit du, ja, du sorgst ja eigentlich dann dafür, dass wieder mehr Leute überhaupt Lust bekommen, diesen Beruf zu machen. Bist du denn schlecht bezahlt?
Das ist ja auch wiederum so ein Punkt. Ich persönlich kann sagen und in der Pflege wird man gut bezahlt. Wenn man beispielsweise eine Person ist ohne Ausbildung in der Pflege, verdient man hier in Hamburg ungefähr so die 15 Euro die Stunde. Da gibt es wiederum andere Berufe, die dann deutlich weniger verdienen. Das meiste Problem ist halt die Anerkennung, die Wertschätzung. Ich weiß ja nicht, wie es in den anderen Betrieben läuft. Ich persönlich habe ja die Erfahrung gemacht, dass ich mit meinen Mitarbeitern auf Augenhöhe bin. Ich bin aber auch ein mittelgroßer Pflegedienst, habe da noch alles im Überblick und bin jetzt auch nicht so interessiert, jetzt so einen übergroßen Pflegedienst aufzubauen, damit ich dann nicht mehr hinterherkomme.
Das heißt, du sagst, die Grenzen des Wachstums sind relevant. Das heißt, aber für dich war es ja auch immer ein Traum, selbstständig zu sein, entweder mit einem Katzenshop oder mit einem Pflegedienst.
Ja.
Warum hat der Pflegedienst gewonnen und nicht der Katzenshop verschieden?
Katzenshop war so ein Gedanke gewesen. Und Pflegedienst, ich bin seit mein halbes Leben in der Pflegebranche, seitdem ich 16 bin. Und ich habe natürlich selber auch schlechte Erfahrungen gemacht. Leere Versprechungen, kurzfristige Dienstplanänderungen, natürlich auch schlechte Arbeitsbedingungen. Das habe ich auch alles erlebt. Und dann habe ich mir halt Berufserfahrung angesammelt und habe dann stationär gearbeitet und dann auch in der ambulanten Pflege. Und dann hat meine Frau und ich haben dann halt beschlossen, ey, lass doch mal ein eigenes Ding machen und dann so, wie wir das wollen. Und dann September 2021 haben wir dann halt den Schritt gewagt und haben uns dann selbstständig gemacht.
Du bist ja sehr sicherheitsbedürftig, hast du geschrieben. Und Pflege ist ja, wenn man so will, ein krisensicherer Job, wenn man vorher nicht selber zum Patienten wird und einen Burnout bekommt. Was braucht es denn, um sich selbstständig zu machen? Nur eine gute Frau?
Nein, also ich würde erstmal sagen, bevor man irgendwas macht, ist das Beste, wenn man, egal ob Mann oder Frau, einen Partner hat, der einen auf jeden Fall den Rücken stärkt. Das ist definitiv das Wichtigste. Das habe ich selber auch gemerkt. Dann muss man auf jeden Fall einen guten Plan haben. Dann muss man sich natürlich informieren, welche Voraussetzungen man erfüllen muss. Da habe ich halt bei mir in Hamburg gesehen, ich brauche 5 Fachkräfte. Ich brauche einen Businessplan. Ich brauche ein Büro. Da waren einige Aspekte noch, die ich dafür brauchte. Und ja, da habe ich mir natürlich die Infos gesammelt und dann habe ich einfach angefangen.
Und lief das am Anfang gleich gut?
Tatsächlich hatte ich dann halt im Kopf gehabt, ja, es gibt ja genug Pflegebedürftige. Es gibt Mitarbeiter mit Sicherheit auch, die dann, wie soll ich sagen, interessiert sind, in einem neuen Betrieb zu starten und alles mit aufzubauen. Wir hatten dann im September 21 gegründet und in den ersten 6 Monaten war dann halt Banane. Keine Patienten, keine Mitarbeiter.
Corona obendrauf?
Corona obendrauf. Als das anfing, waren wir schon in der Planung gewesen und dachten, komm, lass das durchziehen. Wir können doch jetzt nicht alles abbrechen und nach hinten schieben. Und ja, wir hatten dann auf jeden Fall Kosten, Miete, Autos und alles drum und dran. Die 5 Mitarbeiter, die wir hatten, die mussten wir auch bezahlen. Dann hatten wir kein Geld gehabt für Stellenanzeigen und alles. Und das war echt, muss ich sagen, wo wir dann auch Existenzängste hatten. Und dann kam meine Frau irgendwie auf die Idee und meinte zu mir, du, fang mit Social Media an, das kostet nichts. Und wenn du es richtig machst, kannst du damit viele Menschen erreichen.
Sie hören 1:1 hier auf Bayern 2 mit Rashid Hamid, der sich in Hamburg mit einem Pflegedienst selbstständig gemacht hat. Aber dein Lehrer hat mal gesagt, Rashid, aus dir wird nichts. Wie warst du denn als Schüler?
Ich war, würde ich mal sagen, so ein typischer Teenager gewesen. Ich war nur am Zocken, habe mich wirklich schlecht ernährt und Hausaufgaben habe ich dann halt so gemacht, dass ich dann irgendwie so knapp durchgekommen bin. Und dann im Abschlussjahr habe ich dann halt gemerkt, dass die Noten nicht besser geworden sind. Ich war dann halt der Schlechteste gewesen mit einem ganz schlechten Notendurchschnitt. Und da kann ich mich halt erinnern, als ich dann nach vorne gerufen wurde, dass der Lehrer dann halt zu mir gesagt hat, dass ich mit den Noten auf jeden Fall nichts aus mir machen kann.
Autsch, hat dir das wehgetan?
Eigentlich schon. Muss ich ehrlich sein, weil ich mir dachte, musste man das überhaupt so vor den Leuten wieder so reinknallen?
Ja, es ist ja, stell dich ja total bloß.
Ja, schon, ne? Aber irgendwie habe ich dann halt mein Zeugnis genommen und dachte mir dann so, ja, lass ihn dann reden. Aber ich muss dann ehrlich sagen, ich habe es dann auch in den letzten Monaten in der Klasse auch gemerkt, jeder hat einen Ausbildungsplatz gehabt oder andere hatten schon so Pläne mit dem Studium und ich hatte tatsächlich nichts gehabt. Ne? Mit den Noten hatte ich wirklich Probleme gehabt, was zu finden.
Hast du Realschulabschluss gemacht?
Ja, ja, einen Realschulabschluss, ich glaube, das war 4,1 Durchschnitt, also ganz, ganz schlecht.
Ja. Ja, was hat dir gefehlt, die Motivation?
Ich denke mal, ich war zu sehr abgelenkt, ne? Mit Freunden, mit dem Zocken. Die Motivation, denke ich mal auch, weil ich hatte nicht den Sinn des Lebens gehabt, ne? Was ich dann halt nach der Schule machen möchte. Mhm. Ich wusste halt, ja, es würde dann halt Pilot werden oder Doktor, aber ich hatte da nicht die Vorstellung gehabt, ne? Mit den Noten, was ich hatte, dass ich da gar keine Chance habe, da einen Platz zu kriegen.
Ja, eigentlich ganz süß, ja. Aber es gibt ja viele Kinder, denen es genau so geht, wie es dir damals ging. Dein Papa kommt aus Afghanistan, die Mama auch, oder?
Ja, genau.
Die wohnen schon ewig in Hamburg, ich glaube schon seit den 80er Jahren. Was war denn deinen Eltern wichtig bei der Erziehung von dir?
Die Erziehung, was denen wichtig war, ich habe ja zwei Brüder, dass wir halt alle zusammen aufwachsen, dass wir auch eine freundschaftliche Beziehung unter den Brüdern haben. Und was denen besonders wichtig ist, dass wir einen festen Job haben, einen sicheren Job. Und dann halt schönes Leben haben.
Ja, aber ein schönes Leben hast du ja gehabt, da hast du keinen Bock auf Schule. Aber haben deine Eltern irgendwann auch mal Rabatz gemacht und haben gesagt, komm, Alter, du kriegst die Kurve so nicht mit den Noten?
Das ist denen halt auch aufgefallen, aber mein Vater, weiß noch, der meinte, komm, such dir einen Job. Und dann habe ich einen Nachbarn, der mit meinen Eltern befreundet war, der selber als Krankenpfleger tätig war, und dann im Gespräch haben die dann zu mir gesagt, mach mal ein Praktikum hier im Krankenhaus. Und dann habe ich das auch tatsächlich gemacht. Meine beiden Brüder sind auch wie ich in der Pflege seit über 15 Jahren. Den Pflegedienst habe ich ja halt mit meiner Frau gegründet. Meine Brüder arbeiten woanders, aber auch bis heute noch in der Pflege tätig. Und ja, durch ein Praktikum im Krankenhaus bin ich dann halt in die Pflege reingerutscht.
Aber du hast vorher auch andere Sachen, so ganz klassische Sachen ausprobiert. Du hast, das musst du uns erzählen, du warst kurz Kfz-Mechatroniker.
Ich weiß nicht, durch die Gerüche habe ich Kopfschmerzen bekommen und dieses mit Benzin und alles, das war nicht so meins gewesen. Dann war ich hier in der IT-Branche. Das war auch nicht so meins, dann in der Gastrobranche.
Moment,
dann,
nicht so, du warst in der IT-Branche und bitte erzähl die Geschichte, die du in deinem Buch geschrieben hast. Du hast da einen, der Mann, der dir den Job zeigen sollte, der hat seinen Computer hochgefahren und dann?
Dann hat der wirklich dem Computer einen Namen gegeben, ne? Aber das war nicht der Einzige.
Und also der hat den Computer hochgefahren und hat ihn als Mensch angesprochen.
Ja.
Und dann bist du wieder gegangen, oder?
Ich saß neben ihm und hab dann geguckt und dachte mir so, what the fuck, was habe ich denn verpasst? Und ich bin wenige Tage später bin ich nicht mehr hingegangen. Habe ich das wirklich abgebrochen?
Ja. Ja, den kannst du ja auch nicht ernst nehmen. Hatte der Computer einen weiblichen oder einen männlichen Namen?
Jetzt, weil ich mich erinnere, glaube ich, war das ein weiblicher Name gewesen.
Oh Gott, jetzt kommen wir in die Untiefen des Menschseins. Ja. Okay, und dann bist du eben zu diesem Praktikum im Krankenhaus gekommen. Und als du dieses Krankenhaus betreten hast, ich meine, du hast beim Kfz-Mechatroniker-Job hast du Kopfschmerzen von den Gerüchen gekriegt, aber vom Desinfektionsmittel oder Platzbauch oder Katheter-Ding, das macht dir nichts?
Nee, tatsächlich nichts, aber was ich dann erlebt habe, war, dass eine Stationsleitung zu mir meinte, kommen Sie mal mit hier, begleiten Sie meinen Patienten, und ich hatte halt darunter verstanden gehabt, spazieren gehen, essen gehen, und dann wurde ich da halt ins Zimmer geschickt, die Patientin lag dann halt im Bett und daneben war dann ein Stuhl, da sollte ich dann halt Platz nehmen, und ja, dann habe ich halt der Patientin dann halt so ausgefragt, ob ich was für sie tun kann, und die hat dann so ein bisschen in die Leere geguckt und hat dann da mit dem Kopf so geschüttelt, dass sie da nichts bräuchte, und dann waren es ungefähr so 20 Minuten, dann ist sie dann verstorben, ne? Und ja, dann bin ich dann gerannt, habe die Stationsleitung gerufen, meinte, hey, die ist verstorben, und ist sie reingekommen und meinte dann halt, dass sie sich später drum kümmert und dass ich dann zum nächsten Patienten soll. Also ich habe eine Sterbebegleitung gemacht am ersten Praktikumstag.
Also sie haben dich als 16-jährigen Praktikanten zu einer Sterbenden geschickt?
Ja.
Boah, also ich finde schon heftig. Wie bist du denn damit umgegangen? Also völlig unvorbereitet.
Völlig unvorbereitet, direkt ins kalte Wasser, aber...
Naja, ein bisschen fahrlässig finde ich es schon.
Definitiv, definitiv. Also wenn ich dann so Praktikanten und dann Azubis kriege, dann habe ich immer das, was ich erlebt habe, immer vor Augen. Und dann denke ich mir immer wieder, wie konnte man mir das überhaupt antun, ne? Aber irgendwie hat mich das Gott sei Dank nicht so traumatisiert. Ich habe dann das Praktikum beendet und dann habe ich einen Ausbildung in der Altenpflege gemacht, weil meine Noten waren für die Krankenpflegeausbildung auch schlecht gewesen. Und ja, dann hat das alles so seinen Lauf genommen.
Mhm. Aber würdest du das heute mit deinen Azubis so machen?
Nein, auf gar keinen Fall. Nee, weil das wird definitiv 90% der Menschen abschrecken und dann würden die alles abbrechen und dann woanders hingehen. Ich denke mir, bei mir, ich kann es wirklich nicht erklären. Also ich denke mir, dass der Job mir wirklich so Spaß gemacht hat. Da waren super Patienten, die mit mir gequatscht haben. Ich habe mich mit denen ausgetauscht, die haben mir erzählt, was sie früher gemacht haben, wie sie gelebt haben und das war dann halt so eine Neugier in mir, dass ich immer mehr erfahren wollte.
Und deine Noten waren dann egal?
Ja, also in der Altenpflegeausbildung, also muss ich echt sagen, als Mann, die waren glücklich, dass ich da angefragt habe, die haben mich da wirklich genommen und in der Altenpflegeausbildung lief alles super, auch mit den Noten.
Also es ist ja echt Wahnsinn, dass man dann als Mann auch mal einen Vorteil hat.
Ja.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Caro Matzko trifft Rashid Hamid, macht um 4 Uhr morgens Fitness.
Ja, das stimmt. Hat er heute auch schon gemacht. Warum, Rashid?
Das ist so ein Ritual von mir. Ich bin wirklich aktuell zeitlich eingeschränkt und dann denke ich mir, habe ja auch noch Familie. Wenn ich dann spät nachmittags oder abends dann zum Sport gehe, dann habe ich nichts von denen. Und habe ich mir dann überlegt, komm, welche Zeit sollst du gehen? Dann früh morgens zwischen 4 und 5, da sind die Straßen schön leer und habe ich dann sozusagen alles für mich, Sportstudios leer und dann kann ich einfach losstarten.
Du wohnst ja in Hamburg, rennst du dann rund um die Alster einmal eine Runde oder machst du Kraftsport?
Ich mache Kraftsport und da gibt es dann auch so Fahrrad und da sitze ich mich rauf und tatsächlich nutze ich die Zeit, wenn ich auf dem Fahrrad bin und schneide an meinen Videos.
Echt am Handy? Das kriegst du hin, du kannst die Beine laufen lassen und gleichzeitig schnibbeln obenrum.
Ja, genau, weil ich fahre immer nach meinem Kraftsport immer eine halbe Stunde Fahrrad und da habe ich mir dann halt überlegt, wenn ich da schon auf dem Fahrrad sitze, nutze ich dann die Zeit sinnvoll und bin dann an meinen Videos dran am Handy.
Und den Kraftsport, den brauchst du einfach auch für deinen Job als Pfleger, dass du die Leute heben kannst, oder?
Genau, für meinen Körper, damit ich fit bin, damit ich meinen Rücken stärke und auch natürlich fürs Mentale, das ist ein guter Ausgleich für mich.
Inwiefern ist so Gewichteheben ein guter mentaler Ausgleich?
Ich kann da Vollgas geben, das ist stressreduzierend. Wenn ich mal einen stressigen Tag habe, weiß ich, dass Glückshormone. Wenn man Sport macht, schüttet man Glückshormone aus und man fühlt sich dann einfach wie neugeboren.
Du warst ja früher moppelig.
Ja.
Wann hat das aufgehört?
Tatsächlich während der Ausbildungszeit. Dann habe ich halt viele Patienten kennengelernt. Ich habe dann halt die Unterschiede gesehen zwischen einem gesunden Patienten mit einem nicht gesunden Patienten. Dann hat sich dann natürlich herauskristallisiert, dass das die Lebensgewohnheiten waren. Die Ernährung hat dann eine große Rolle gespielt und auch die sportliche Aktivität. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das tatsächlich ein großer Unterschied macht, dann habe ich dann halt damit angefangen.
Das heißt, du hast die Erfahrungen, die du mit deinen Patientinnen und Patienten machst, hast du dann auch auf dich umgemünzt und hast dir gedacht, bevor ich jetzt irgendwie so krank werde, investiere ich in meine Gesundheit?
Genau, genau.
Du siehst ja auch, das sieht man auf deinem Buchcover, Ein Herz und eine Pflege, dass du sehr sportlich aussiehst, aber das wissen die Bayern 2 Hörerinnen und Hörer jetzt nicht. Beschreib dich mal selbst, dass wir wissen, wie du aussiehst. Wie siehst du heute aus, Rashid?
Heute, ich bin 1,83 groß, wiege aktuell 96 Kilo, bin schon stämmig gebaut.
Brackel, sagt man in Bayern.
Brackel?
Ein Brackel, ja.
Brackel und Vollbart und Glatze, haarausfallbedingt.
Also Bart wächst noch, oben nichts mehr.
Genau.
Und die Glatze rasierst du alle 2 Tage?
Ja, das ist so ein Tick von mir. Ich möchte gern jetzt auch halt gepflegt aussehen und rasiere immer alle 2 Tage mit einem Nassrasierer über den Schädel.
Wie ist dein Style so? Wie würdest du deinen Style beschreiben?
Ach, eigentlich ziemlich unterschiedlich. Jetzt zum Beispiel habe ich einen Hoodie an, eine Jeans und Sneaker an und ab und zu trage ich auch mal ein Hemd. Also da bin ich eigentlich ziemlich offen.
Wenn du durch die Tür kommst bei neuen Patienten, wie reagieren die auf dich, wenn dann so ein Brackel mit so einer glänzenden Glatze da und dem Bart reinmarschiert?
Anfangs war es dann halt, man hat das ja direkt an den Blicken gesehen, ne? Große Augen, offener Mund, oh Gott. Da weiß ich noch, da hat einer zu mir gesagt, haben Sie sich hier verwechselt, wollen Sie irgendwas klauen? Und meinte ich, nee, ich bin hier der Geschäftsführer vom Pflegedienst. Aber dank Social Media kennen mich wirklich so viele Menschen, dass sie mich dann auch erkennen. Ne?
Aber es ist ja total rassistisch, dass man denkt, bloß weil da jemand reinkommt, der vielleicht irgendwie nicht aussieht wie die Pflegefrau, die man erwartet, dass man dann gleich denkt, der klaut jetzt was.
Ja, anfangs habe ich mir dann so Gedanken gemacht, boah, woran kann das denn liegen? Liegt das wirklich am Aussehen von mir? Aber ich denke mir, das ist dann halt eine andere Generation. Man weiß nicht, was die alles miterlebt haben. Beispielsweise hat eine Frau vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht mit dem männlichen Geschlecht. Und ich habe mir dann halt angeeignet, da drüber zu stehen, Verständnis zu zeigen, immer positiv zu sein. Und letztendlich bin ich dann mit denen trotzdem ins gute Gespräch gekommen und dann hat man auch sozusagen eine Vertrauensbasis aufgebaut.
Mhm. Du bist ja auch wahnsinnig nett.
Ja.
Also dass du deinen Service Smile genannt hast, kann man ja verstehen, weil du wirklich mit unglaublichem Optimismus durchs Leben gehst. Aber wenn du jetzt, also man kann es ja auch mal ganz positiv sehen, wenn ich jetzt eine alte Dame wäre, es dauert nicht mehr so lang, und dann kommt jemand rein wie du, also ich würde mich halt gescheit freuen. Zum einen hätte ich dann aber, glaube ich, ein Problem, wenn mich so ein hübscher Typ dann irgendwie unter die Dusche stellt. Aber ich würde dann auch knallhart sagen, kannst du bitte da oben mal die Glühbirne reinschrauben oder den Schrank zur Seite rücken. Also wirst du als Mann ausgenutzt, Rashid?
Ja, muss ich sagen, schon. Aber es kommt auch darauf an, wie man es dann halt formuliert. Ne? Und die meisten kriegen mich tatsächlich weich rum, dass ich dann auch noch so extra Sachen mache, wie zum Beispiel eine Glühbirne. Das mache ich vom Herzen. Wenn ich dem Patienten ein Lächeln ins Gesicht schenken kann, dann bin ich selber auch glücklich.
Aber tun sich die Patientinnen schwer, wenn dann ein Mann reinkommt und sie dann halt auch ja ihnen hilft, sich zu waschen? Ich hätte da schon Scham.
Größtenteils sind die dankbar, dass da jemand da ist, der ihnen die Unterstützung anbieten kann. Aber es gibt natürlich auch so Einzelfälle, das kann man natürlich auch verstehen, wenn ein Mann oder eine Frau sagt, ich möchte lieber vom gleichgeschlechtlichen, also Geschlechtern versorgt werden, dann bespricht man das im Team und dann plant man das so. Das ist ja eigentlich nicht so ein großes Problem.
Mhm. Wie war denn das für dich zum ersten Mal, als du so eine ältere Dame dann gewaschen hast?
Ja, das war dann halt für mich anfangs gewöhnungsbedürftig gewesen, weil ich hatte nicht so viel Kontakt mit anderen Menschen gehabt, wenn ich ehrlich bin. Aber mit der Zeit, man lernt daraus und dann, wie soll ich sagen, dann normalisiert sich das. Ne?
Mhm.
Das gehört dazu, es ist alles menschlich, wenn man Hilfe benötigt, wenn man gewaschen wird und so. Und
wie machst du das dann, dass sie sich nicht schämen müssen? Was ist da dein Geheimtipp im Umgang?
Das waren aber dann halt wirklich Einzelfälle. Ich sag denen, keine Sorge, ich mache das tagtäglich und ich weiß, wie das schon funktioniert und die sind dann halt beruhigt. Aber die meisten, die ich da kennengelernt habe, die sind, wie gesagt, dankbar, dass da wirklich jemand ist und gar nicht scheu. Egal, ob ein Mann oder eine Frau. Also ich hatte mal eine Ausbildung und dann halt eine Dame gehabt, die dann halt ein bisschen jünger war. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wenn sie das nicht möchten, das ist gar kein Thema, wir haben auch im Team eine Frau, dann tausche ich halt mit der Kollegin den Patienten und dann kommt sie dann rüber und das ist eigentlich ziemlich machbar.
Mhm. Und dass deine Eltern aus Afghanistan kommen, ist das Thema bei deinen Patienten? Weil du bist ja Hamburger.
Also was ich meistens gefragt werde ist, wo kommst du ursprünglich her? Weil von deinem Akzent würde man jetzt nicht raushören, dass du jetzt woanders herkommst, außer vom Äußerlichen. Aber nö. Also die wissen, dass ich dann hier in Hamburg geboren bin. Die wollen halt nur wissen, wo die Herkunft ist.
Bergedorf oder Fischmarkt.
Fischmarkt aufgewachsen und dann im Teenageralter nach Bergedorf umgezogen.
Mhm. Mein Bruder ist Arzt und wir haben neulich die Situation gehabt, dass wir eine Kurzzeitpflege suchen mussten für meine Mama, also für unsere Mama. Und haben schauerliche Erfahrungen gemacht, wie das dann ist, wenn man dann wirklich in diese Bedrängnissituation gerät. Mein Bruder hat dann irgendwann so zynisch gewitzelt, so, also wenn wir mal so alt sind, dann besorge ich uns irgendwie Zyankali oder irgendwas anderes Feines. Kannst du das verstehen angesichts der Pflegesituation, wenn jetzt nicht der Rashid mit seinem lieben Team vorbeikommt, dass man dann sagt, also dann lieber selbst entscheiden, ob man gehen möchte?
Puh. Also was ich sagen kann ist, was aktuell so der Trend ist, dass man ja halt sagt, ambulant vor stationär. Es gibt gute Möglichkeiten, dass man ambulant in der Häuslichkeit versorgt wird. Es gibt Pflegedienste, ich sehe es ja hier in Hamburg, es werden immer mehr neue Pflegedienste gegründet. Das Einzige, was man natürlich machen kann, ist das, was ich mache, mehr Leute zu motivieren, in die Pflege zu gehen, die Ausbildung zu machen, dass wir eine gute Versorgung hier haben und dass man natürlich dann den Pflegebedürftigen dann halt zur Seite steht und sie unterstützen kann.
Zu Gast bei Caro Matzko auf Bayern 2.
Rashid Hamid, Pfleger-Influencer.
Ich nehme jetzt mal an, dass du einer der wenigen bist, die diesen Berufsstand begründet haben in Deutschland, Pfleger-Influencer. Das heißt, wir haben vorhin schon gehört, alle, die jetzt später eingeschaltet haben, für die wiederhole ich es nochmal. Rashid Hamid hat zusammen mit seiner Frau einen Pflegedienst in Hamburg gegründet, von wo er uns jetzt auch zugeschaltet ist, aus Hamburg. Und ihr habt während Corona diesen Service, diesen Dienst gegründet und habt erstmal absurderweise keine Patienten gefunden. Und deine Frau hat dann gesagt, Rashid, geh mit der Zeit, sonst gehst du irgendwann. Wir machen jetzt Videos auf Instagram. Und ab da habt ihr wirklich Personal bekommen.
Hm.
Was war dein erstes Video?
Mein erstes Video war, das ist noch ganz, ganz weit unten drin, dass ich irgendwie zwangsmäßig vor dem Drucker stand und dann habe ich mich da irgendwie aufgenommen, wie ich da was gefaxt habe und da habe ich gesehen, dass da nicht so viel Aufmerksamkeit kam. Und dann habe ich tatsächlich halt in den Medien so geguckt, weil ich hatte wirklich gar keine Ahnung gehabt vor 2 Jahren, was Hashtags sind, wie man Reels dreht, wie man das hochlädt.
Ja, ich finde es aber geil, dass auf Insta erstmal ein Faxgerät
hat.
Dass es nicht geht. Wobei, heute wäre es schon wieder Hashtag Nostalgia.
Die Zahlen waren grottenschlecht. Ich hab mich gewundert, was habe ich denn falsch gemacht? Aber heute, wenn ich mir das Video angucke, da schäme ich mich zu Grund und Boden.
Na, ich finde es zauberhaft.
Auf jeden Fall, ich habe dann geguckt, es gab halt viele, ich würde mal sagen, Vorreiter, die in der Pflege so unterwegs waren, auch Social Media bedingt. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass keiner so die Leute mit in den Arbeitsalltag mitnimmt, so einen Eindruck verschafft, wie es so überhaupt beispielsweise bei mir in der ambulanten Pflege läuft. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht und dann habe ich dann halt einen Kunden, den ich hatte, den Erwin, der ist jetzt mittlerweile umgezogen zu seiner Familie. Und mit dem habe ich dann halt Videos gedreht. Ich habe ihn gefragt, hast du Lust, mit mir Videos zu drehen?
Der Erwin ist 90, oder?
Erwin ist jetzt aktuell 90, ja. Und der hat dann halt tatsächlich zu mir gesagt, du, wenn das was Gutes ist für die Firma, dann machen wir das.
Mhm. Also ein Freundschaftsdienst von Erwin.
Genau.
Wusste der Erwin vorher, was TikTok oder Instagram ist?
Der war genauso schlecht informiert wie ich, bis ich ihm dann alles erklärt habe und ich mich da reingefuchst habe. Und dann ging alles viral. Ne? Der erste Meilenstein war, dass die Bild-Zeitung hier bei uns in Hamburg angefragt hatte, weil die das so alles so super fanden. Und dann haben die halt eine Ausgabe rausgebracht und dann ging das richtig los.
Der Erwin, den zitierst du ja auch immer in deinem Buch. Ich habe neulich ein Video gesehen von dir mit einer Patientin, wie ihr zusammen Sushi gegessen habt. Und dann hat die, wer war das, die
Oma Lotti.
Oma Lotti hat dann nicht gewusst, was Wasabi ist und hat sich so einen ganzen Löffel in den Mund geschoben. Und dann bist du etwas blass geworden, wie es der Lotti geht mit dem vielen Wasabi, weil das ist ja ganz schön scharf. Manche werfen dir vor, du machst dich lustig über deine Patienten.
Ich habe anfangs, als ich angefangen hatte, gab es schon Kritik, weil ich bin ehrlich, diese Konstellation mit älteren Menschen, Social Media, Videos drehen, hochladen, das gab es ja davor gar nicht, ne? Weil jeder, wenn man dann halt mit Social Media verbindet, denkt man an Kiddies oder Teenager oder halt so Erwachsene, die dann halt Content drehen. Und ich würde mal sagen, ich war dann halt einer der Ersten, der dann halt mit der älteren Generation Videos gedreht hat und das war dann halt völlig neu gewesen. Und da konnte man den Zusammenhang nicht verstehen.
Man unterstellt dir natürlich, dass die älteren Herrschaften, was ja auch wieder ein Vorurteil ist, nicht wissen, was das ist. Und man sich dann über sie erhebt, indem man sagt, die hat ja keine Ahnung, die weiß nicht mal, was Wasabi ist.
Das war so ein kleines Stück an dem Löffel gewesen. Wie soll ich das denn sagen? Ich habe ja 5, 6 Patienten, die sind alle aufgeklärt. Mhm. Ich habe das natürlich auch datenschutzrechtlich abgesichert, dass sie auch damit natürlich einverstanden sind. Und beispielsweise Lotti, die kriegt das ja mit. Wenn sie mal rausgeht, spazieren geht, dann wird sie von kleinen Kindern angesprochen, die dann sagen, hey Oma Lotti, ich kenne dich von den Videos. Oder dann halt von Erwachsenen, die dann mit ihr reden. Und sie sagt auch zu mir, das ist so super. Vor dem ganzen Social Media bin ich rausgegangen, alle haben mich ignoriert, keiner hat mit mir gesprochen, ich war alleine. Und sie meint, wenn sie einmal rausgeht, kommt sie dann ins Gespräch mit anderen, dann ist sie nicht mehr sozusagen isoliert. Und das findet sie super.
Ich finde es auch toll insofern, dass man endlich mal auf halt nicht nur diese gesandtstrahlten Yogakörper sieht, die da gestellt ihr tolles Leben zeigen, sondern einfach auch nochmal ältere Herrschaften. Ich finde das ganz wunderbar eigentlich. Du stellst in deinem Buch eben auch diesen Patientinnen und Patienten, die auch mit dir die Videos zum Teil machen, die ganz zentralen Lebensfragen quasi am Ende ihres Lebens. Zum Beispiel, was bedeutet Erfolg? Was ist der Sinn des Lebens? Was macht dich glücklich? Was hast du zum Beispiel von der krebskranken Psychologin Uli und von deinem MS-Patienten Heiko, der, glaube ich, auch wie du Anfang 30 ist, was hast du von denen gelernt? Und vom Erwin natürlich, der ja unglaublich weise ist.
Ja, also von Heiko habe ich gelernt, da hat er zu mir gesagt, ich darf nichts nach hinten schieben. Solange man fit ist, solange man gesund ist, soll man direkt das machen, was man machen will oder möchte, weil er selbst hat ja die Erfahrung gemacht. Er hat halt einige Dinge nach hinten geschoben, dann kam die MS-Erkrankung. Mittlerweile ist er halt pflegebedürftig und sozusagen ans Bett gefesselt. Aber sein Humor hat er nicht aufgegeben. Ne? Er ist immer noch derselbe, shakert noch mit mir rum. Die Uli, die ist tatsächlich noch ehrenamtlich als Psychologin tätig.
Obwohl sie schon totgesagt wurde von den behandelnden Ärzten.
Ja, die hat mir echt Beispiele genannt, dass der Arzt gesagt hat, sie haben nur noch 3, 4, 5 Monate zu leben und mittlerweile sind es schon 3 Jahre, die vergangen sind und sie sagt zu mir, gib niemals auf. Sie glaubt ans Positive und sie hilft immer noch anderen Menschen. Ne? Also sie hat ja noch ihren Klientel, die sie früher betreut hat und da verbringt sie auch wirklich Zeit mit denen. Ne?
Und die sind jetzt richtig dir ans Herz gewachsen. Sind es noch Patienten oder sind es Freunde für dich?
Tatsächlich muss man sagen, sind das wirklich Freunde für mich geworden, weil diese ganzen großen Unternehmungen, wenn ich mit Lotti essen gehe, als sie jetzt letztens mir mein Bart abrasiert hat, das sind alles Unternehmungen, die mache ich in meiner Privatzeit.
Also du besuchst sie dann?
Ja, genau. Ich besuche dann Heiko, Lotti, den Thorsten. Ich besuche sie alle in meiner Privatzeit. Hey, wie geht's? Was gibt's Neues? Also deswegen ist es mir auch wichtig, dass ich meinen Pflegedienst auch so klein halte. Nicht? Also ich habe auch viele, viele liebe andere Patienten, mit denen ich mich super verstehe. Aber die möchten nicht vor die Kamera. Und das kann ich auch natürlich verstehen.
Bayern 2 mit 1:1 der Talk. Und zugeschaltet aus Hamburg ist heute Rashid Hamid. Ja, der hat einen Pflegedienst gegründet in Hamburg. Jetzt haben wir gerade die Abbott Brothers gehört mit I should have spent the day with my family. Ich hätte den Tag mit meiner Familie verbringen sollen. Hätte Fahrradkette, ein sehr deutsches Sprichwort. Rashid, du hast gerade erzählt vor der Musik, dass du auch mit deinen Patienten, denen du sehr nahe gekommen bist, dass du die auch privat jetzt mittlerweile zum Teil besuchst, weil sie Freunde geworden sind. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Du hast ja, glaube ich, ein kleines Kind auch bekommen mit deiner Frau.
Ja, natürlich ist alles natürlich unter Absprache. Meine Frau und ich, wir sind ja beide tätig im Pflegedienst. Sie macht ja sozusagen das ganze Management, sie strukturiert, sie macht die ganze Abrechnung. Ich bin sozusagen außen unterwegs, mache Akquise, bin am Patienten dran, bin da mit den Mitarbeitern im Austausch und alles in Absprache. Ne? Also beispielsweise, wenn meine Tochter zur Kita geht, habe ich dann genügend Zeit, mich da mit den Patienten hinzusetzen, mit denen dann zu quatschen, Videos zu drehen oder auch selbst die Patienten natürlich auch zu versorgen. Und ja, deswegen ist es ja so strikt getaktet bei mir, ne? Dass ich morgens zum Sport gehe, dass ich dann besseres Zeitfenster im Laufe des Tages habe.
Mhm. Und wann gehst du abends ins Bett?
Ich würde mal so sagen zwischen 11 und 1.
Oida.
Natürlich mache ich zwischendurch auch ein Powernap.
Ja, wohl gerade. Wie kann man denn? Also ich bin so ein Murmeltier. Wie schaffst du das? Ich meine, du bist 30. Ich bin ja jetzt schon Dinosaurier mit Mitte 40. Aber ich brauche 8 Stunden Schlaf. Kann man denn alt werden in diesem Job? Du als Pflegender.
Ich würde mal sagen, die Schlafphasen, die ich habe, würde ich jetzt nicht als Beispiel nehmen. Dass das jetzt gesund ist, kann ich mir mit Sicherheit nicht vorstellen. Aber ich nehme mir auch mal zwischendurch Mittagszeit, wo ich mir dann mal 1 Stunde, 2 Stunden hinlege. Oder an Wochenenden, dass ich dann darauf achte, dass ich meine 5, 6 Stunden Schlaf habe.
5, 6 Stunden, bin ich voll geredet. Aber bist du so getrieben, dass du denkst, angesichts auch der Krankheit, die dich umgibt, qua Beruf und Berufung bei dir, dass du dir denkst, boah, irgendwie dieses alte Bonmot, Zeit zum Schlafen habe ich, wenn ich tot bin.
Das sage ich mir tatsächlich. Ne? Also ich sage mir auch, genug schlafen kann man, wenn man tot ist, ne?
Naja, wobei Schlaf ja so wichtig ist.
Schlaf ist definitiv wichtig, ne? Aber
für die Gesundheit, ne?
Ich hab gemerkt, mein Körper, also wenn ich wirklich 6 Stunden schlafe, bin ich völlig ausgeschlafen.
Mhm. Lucky you, würde ich auch gern sagen. Rashid, ich muss dich jetzt was fragen. Und zwar, ich habe, als ich schon mal öffentlich darüber gesprochen habe, dass wir mal unter Pflege und Pflegeunterstützung für meine Mama gesucht haben, dann habe ich sehr, sehr böse E-Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern und Zuschauern des BR, dass ich doch gefälligst selber mich drum kümmern soll, die Familie zu pflegen. Wie siehst du das? Ich meine, ich wüsste nicht, wie ich das mit meinem Job vereinbaren soll. Aber natürlich, wie sehen deine Eltern das? Wie ist denn das? Erwarten die, dass ihr drei Buben euch dann mal um die Eltern kümmert? Ich meine, seid ihr ja Profis sogar.
Also ich würde mal sagen, bei meiner Familie ist ja halt der Vorteil, wir sind drei Männer, wir sind alle drei außer Pflege. Das heißt, das könnte man definitiv natürlich auch halt übernehmen und unterstützen. Es kommt darauf an, wo man lebt, ne? Also hier in Deutschland ist das ja halt so, dass man halt ein Arbeitsmodell hat, dass man halt Mann, Frau arbeitet und es ist schwierig, ne? Also ich bin der Meinung, was gut aufnehmen kann und was dann halt alles gut übernehmen kann, ist die Häuslichkeit, also die ambulante Pflege. Wenn man die Möglichkeit hat, die Unterstützung vom Pflegedienst zu übernehmen, kann man das ja natürlich machen. Aber wenn man dann halt als Kind notbedingt nicht die Möglichkeit hat, aufgrund des Jobs, ne, das zu übernehmen.
Aufgrund unterschiedlicher Wohnorte auch.
Wohnorte natürlich auch. Aber ich denke mir immer, das ist, was ich dann so halt alles miterlebe, egal ob das die Angehörigen sind oder die Patienten, die schieben alles nach hinten. Die denken sich, irgendwann wird es passieren. Und wenn es dann passiert, dann kommt ein großer Knall und dann ist nichts vorbereitet. Man hat keine Absprachen getroffen. Deswegen sage ich immer, was ganz wichtig ist, so früh wie möglich alles abzusprechen, wie das dann im Falle dann, wenn es passieren sollte mit der Pflegebedürftigkeit, wie dann halt alles laufen soll. Mhm. Deswegen rate ich jedem wirklich, klärt das unter der Familie, wenn ihr mit Geschwistern seid, mit den Geschwistern der Eltern, am besten alles absprechen, wie das dann laufen soll.
Was machst denn du mal, wenn du 80 bist? Wie wünschst du dir das? Der Pflegenotstand wird bis dahin in 50 Jahren, es sei denn, alle werden jetzt Pflegefachkräfte, weil deine Videos so toll sind, wird aber der Pflegenotstand, wir haben jetzt, glaube ich, einen Mangel aktuell von 200.000 Pflegefachkräften in Deutschland.
Das wird mit der Zeit natürlich deutlich steigen, ne? Mhm. Wie sehe ich mich denn? Also ich versuche ja halt natürlich, mich fit und gesund zu halten. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mir tatsächlich selber noch gar keine Gedanken gemacht. Ich habe noch gar keine Zeit gefunden. Ich bin tagtäglich unterwegs und habe Termine und
ja, du bist 32, aber man sieht auch an Heiko, es gibt ja auch sehr viele junge Menschen, die pflegebedürftig sind. Das sollten wir nicht unter den Teppich kehren.
Das stimmt wirklich, aber ich bin ehrlich, ich habe mir tatsächlich noch darüber gar keine Gedanken gemacht. So wie das die anderen auch machen, die schieben es nach hinten. Ne? So Beispiel Vorbild. Also ich sag hier still und ruhig, jeder sollte das so gut wie möglich planen.
Ja, sag's dir selber, klebst ein Post-it an den Kühlschrank.
Ja, aber erfahrungsgemäß kann ich wirklich sagen, am besten so früh wie möglich alles planen und absprechen. Sich informieren, wo man sich die Infos holen kann, welche Leistung man dann kriegen kann von den Kassen, von den Pflegeversicherungen, wie man Pflegegrad beantragt, wenn es soweit ist. Das sind so Dinge, das wissen die meisten gar nicht. Mhm. Wenn ich dann zu Neuaufnahmen gehe und dann gehe ich zu einer älteren Dame, hatte ich jetzt vor kurzem gehabt, 90 Jahre alt, hat sich bis ihrem hohen Alter alleine versorgt, hat sie gequält, wusste nicht mal, dass sie einen Anspruch hat auf einen Pflegegrad, dass sie Unterstützung kriegt. Ja, das sind dann so Dinge, wo ich mir denke, oh, hätte man sie vorher aufklären können, hätte sie dann schon längst Unterstützung bekommen können.
Sag mal, du hast ja deinen Lehrer getroffen, zum Abschluss als letzte Frage. Du hast ja deinen Lehrer getroffen, der dir in der Schule gesagt hat, aus dir wird nichts. Mhm. Der ist ja jetzt selber fast pflegebedürftig, beziehungsweise schon hochbetagt. Wie war das für dich, ihm zu sagen, hey, guck mal hier, das ist mein eigenes Unternehmen?
Es war tatsächlich schon ein befriedigendes Gefühl für mich gewesen. Aber ich war natürlich respektvoll. Ich habe ihm dann halt gezeigt, hier, das ist mein Pflegedienst. Ich habe ihm dann auch einen Flyer in die Hand gedrückt und habe ihm dann halt auch ganz freundlich gesagt, wenn Unterstützung benötigt wird, Sie kennen mich ja, Sie können sich jederzeit bei mir melden.
Ja, schön. Wir wünschen trotz allem dem Lehrer nur das Beste und natürlich auch dir vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch und für deine tolle Arbeit, lieber Rashid Hamid.
Gerne, hat mich gefreut, danke.
In der ARD Audiothek können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch den wunderbaren Podcast Skip Intro hören. Katja Engelhardt und Vanessa Schneider stellen jede Woche neue Serien vor und sprechen mit den Machern und Macherinnen über die Geschichten hinter den wunderbaren neuen Serien, die in Deutschland und der ganzen Welt entstehen. Skip Intro finden Sie in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.